Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörer von Indubio, hier spricht Burkhard Müller-Ulrich und zwar genau zum 150. Mal auf diesem Kanal. Seit 150 Folgen ist dieser Podcast ein Medium des Zweifels und der Kritik am Regierungshandeln und am Geisteszustand unserer Gesellschaft. Indubio ist ein Ort des Widerspruchs, aber auch des Zuspruchs, denn manch einer von uns, ich weiß es und es geht mir selber so, ist gelegentlich kurz davor, die Nerven zu verlieren. Was ich Ihnen heute biete, wird aber leider auch nicht zu Ihrer Beruhigung beitragen, außer vielleicht in dem Sinne, dass es sich um ein Stückchen Aufklärung handelt, an der die Lüge letztlich scheitert. Irgendwann, da bin ich mir ziemlich sicher, werden die Potjemkinschen Gebäude, die uns Tag ein, Tag aus vom Staatsapparat und seinen Aftermedien präsentiert werden, zusammenstürzen. Es ist nur eine Frage, wann. Und damit begrüße ich meinen Interviewpartner, den Wirtschaftsjournalisten, Blogger und Handelsblattredakteur Norbert Häring. Hallo, Herr Häring.
Hallo, Herr Müller-Ulrich. Ich bin geehrt, bei dieser Jubiläumsausgabe mitmachen zu dürfen.
Freut mich sehr. Und wir wollen uns heute mal nicht so sehr über die wirtschaftlichen Folgen der sogenannten Corona-Krise besprechen, also wie viele Unternehmen wurden ruiniert, wie viele Insolvenzen gibt es oder werden noch kommen und wie sollen die unfassbaren Summen, die die öffentliche Hand da gerade verteilt, überhaupt finanziert werden. Das alles also nicht, sondern unser Thema sind die treibenden Kräfte der gegenwärtigen Freiheitsberaubung unter der Corona-Flagge. Denn zu diesem Thema haben Sie ja einiges recherchiert, was einem doch den Atem verschlagen kann. Also fangen wir mal mit dem Impfpass oder dem Gesundheitspass an, den man jetzt überall vorzeigen muss, wenn man ins Schwimmbad oder ins Restaurant will oder wenn man ein Flugzeug besteigen will oder auch einfach die Landesgrenze überschreiten. Diese Idee, dass man da jetzt einen digitalen Code braucht, die schien mir, als das aufkam, irgendwie unausgegoren und chaotisch und ehrlich gesagt, als die EU-Kommission das verkündet hat, in diesem Frühjahr, ich glaube im März war es, da dachte ich noch bei mir, das kann ja heiter werden, denn das kriegen die sicher nicht auf die Reihe. Bekanntlich kriegen sie ja wenig auf die Reihe. Aber vielleicht habe ich mich da getäuscht. Vielleicht hat es ja viel früher begonnen.
Ja, da haben Sie die Rechnung ohne den Wirt und seine Vorbereitung gemacht. In der Tat war es kaum zu glauben, dass die im März sagen, in 3 Monaten für die Reisezeit wollen wir einen europaweit einsetzbaren digitalen Impfpass geschaffen haben. Das dauert normal Jahre bei der EU und funktioniert dann doch nicht erstmal. Aber die haben halt nicht im März angefangen und die haben auch nicht mit der Pandemie angefangen. Wenn man ein bisschen zurückgeht, im Januar dieses Jahres hat sich eine Vaccine Credential Initiative gegründet, also eine Impfnachweisinitiative von Rockefeller Stiftung, Microsoft, Weltwirtschaftsforum. Das sind so Namen, die einem immer wieder begegnen. Und in anderen Zusammenhang kommt noch die Gates Stiftung dazu. Die haben das erklärte Ziel, den Regierungen eine Standardlösung, die weltweit einsetzbar ist und sich gegenseitig versteht, zur Verfügung zu stellen. Also die wollten das schon vorbereiten, was die EU-Kommission dann im März angekündigt hat. Aber angefangen hat es damit auch nicht. Das fing schon 2018 an, die Planung.
Ich wollte gerade sagen, Sie sprachen ja gerade vom Januar 21, also ist ja noch nicht so lange her. Und da hat ja, ich glaube, unser Gesundheitsminister Spahn schon lange vorher irgendwas mal gemurmelt von wegen Impfpass und solchen Sachen.
Naja, das war ein Jahr vorher und hat es dann erst einmal wieder zurückgenommen. Ne? Aber das war schon erkennbar, dass das nur pro forma zurückgenommen ist, dass man einfach den Luftballon mal steigen lassen wollte, um zu gucken, wie heftig die Reaktion ist. Aber schon 2018 hat sich etwas gegründet, was Common Project heißt, The Common Project, das gemeinsame Projekt, um an einem Common Pass zu arbeiten. Das ist genauso ein Impfpass, wie wir ihn jetzt bekommen sollen. Das ist ein sehr großes Ding geworden, auch wenn man nie davon hört. Es hat um die 60 Aufsichtsräte aus allen Weltregionen und zwar sehr hochrangige Leute von Unternehmen und zum Teil auch Behördenstiftungen natürlich. Also schon das Who is Who der Wall Street und des Silicon Valley ist da drin. Also es fehlt nicht an Know-how. Wie gesagt, schon 2018 mit genau diesem Ziel gemacht und auch schon 2018 dann, vermutlich in Abstimmung damit, hat sich die EU-Kommission eine Roadmap zum gemeinsamen Impfpass gegeben. Also ein Zeitplan, wie man da hinkommt. Das war noch keine feste Vereinbarung, aber es wurde schon dran gearbeitet. Da hört man nie davon. Ne? Das wird jetzt immer so getan, als ob das alles nur wegen der Pandemie gemacht würde. Aber das wurde schon deutlich vorher auf den Weg gebracht.
Ja, das ist der interessante Punkt. Manchmal staunt man ja, wie präzise die Voraussagen und die Planspiele schon waren. Jetzt muss man ja auf der anderen Seite sagen, es gehört ja vielleicht auch einfach zu Good Governance, dass man sich im Vorhinein schon Gedanken über mögliche Gefahren und im Sinne des Bevölkerungsschutzes dann eben auch um Abwehr macht. Denn als das losging mit der Corona-Sache, da haben ja auch alle zunächst mal gekräht. Es gab ja eine Bundestagsdrucksache, in der eigentlich die Gefahren schon ziemlich genau vorweggenommen und beschrieben waren. Nur, und das war ja der Vorwurf damals, haben sich die Politiker damit gar nicht beschäftigt, offenbar. Aber vielleicht eben doch, und zwar heimlich. Oder wie sehen Sie das?
Ja, die Politiker sind, also zumindest unsere, sind vielleicht bei den Letzten, die sich damit richtig beschäftigen. Wenn Sie sagen Planspiele, ne, da gibt es in der Tat einige. Am besten geht man gleich zurück, da wo es angefangen hat, 2010, beim Planspiel der Rockefeller Stiftung. Da gab es ein Szenario drin, das heißt Lockstep, also Gleichschritt. Und wenn man es gab vier Szenarien. Gleichschritt ist im Prinzip das beste Erreichbare darin. Und das ist im Prinzip die Pandemie vorweggenommen. Das ist also eine Pandemie mit hochvirulenter Atemwegserkrankung. Die Mobilität der Menschen und Güter bricht ein, Tourismus natürlich, Lieferketten werden gestört, Einzelhandelsgeschäfte und Bürogebäude bleiben leer monatelang. Also genau das, was wir bekommen haben. Und dann wird es interessant. Dazu gehört auch, dass autoritäre Regierungen, man denkt natürlich an China, mit ihren radikalen, freiheitsbeschränkenden Maßnahmen da sehr viel besser zurechtkommen. Und dass der Westen davon lernt und auch so reagiert und autoritär wird. Ich darf mir erlauben, ein bisschen zu zitieren, damit das nicht so abstrakt wird. Also in dem Szenario heißt es dann, während der Pandemie nutzten nationale Führer auf der ganzen Welt ihre Notstandsautorität und verhängten strenge Regeln und Beschränkungen. Vom obligatorischen Tragen von Gesichtsmasken bis hin zu Körpertemperaturkontrollen an den Eingängen von öffentlichen Gebäuden. Und dann hat man sich auch gleich Gedanken gemacht, wie das dann weitergeht. Selbst nachdem die Pandemie abgeklungen war, blieb die autoritäre Kontrolle und Beaufsichtigung der Bürger und ihrer Aktivitäten bestehen und wurde nicht noch intensiviert. Die Idee einer stärker kontrollierten Welt fand breite Akzeptanz. Die Bürger gaben bereitwillig Teile ihrer Souveränität und ihrer Privatsphäre für mehr Sicherheit auf. In den entwickelten Ländern nahm diese verstärkte Aufsicht viele Formen an. Biometrische Ausweise für alle Bürger zum Beispiel.
Also das war ein Zitat, um es nochmal ganz klar zu machen, aus einem Text der Rockefeller Foundation, richtig?
Ja, aus 2010. Und das war
eine Fantasie, wie gesagt, die damals das vorwegnehmen wollte. Das war ja jetzt noch gar keine Handlungsempfehlung, sondern das war im Grunde ein...
Doch, eben schon. Also das war eine als Szenario getarnte Handlungsempfehlung. Wenn man das Vorwort liest, dann steht da auch, dass es werden mächtige Stiftungen angesprochen, explizit als Adressaten. Also so Stiftungen wie Gates und Rockefeller Stiftung und dass diese Szenarien dazu dienen, große Veränderungen nicht nur ins Auge zu fassen, sondern auch zu verwirklichen. Also da wird die Tarnung schon ein bisschen aufgehoben. Ne? Und es war auch nicht ein einmaliger Ausrutscher, dass jemand sich das so ausgedacht hat, sondern da kann man einige Beispiele sagen, wie weiter daran gearbeitet wurde, wie weitere Szenarien in dieser Richtung von diesen verschiedenen Institutionen einschließlich Rockefeller entwickelt wurden und wie auch diese Initiativen, die biometrischen Ausweise jetzt in Form des Impfpasses auch wirklich zu entwickeln und zu verbreiten, die man da in diesem Szenario einfach so prognostiziert hat. Aber das war durchaus was, woran man auch dann gearbeitet hat seither.
Also die Rockefeller Foundation ist ja eine renommierte Institution, die, stelle ich mir vor, nicht einfach unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung fliegt. Das heißt, diese Texte, aus denen Sie jetzt eben auch zitiert haben, die sind öffentlich zugänglich, oder?
Das ist öffentlich zugänglich. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen getarnt als Szenarien, ein bisschen vermischt mit anderen. Manche ganz schlimm, andere so rosarot, dass sie sowieso nicht erreicht werden. Also es ist dann für die Leute, die es angeht, schon klar, welches Szenario gemeint ist. Und inzwischen gibt man das sogar auf ein bisschen, dieses Versteckspiel. Also ein Peter Schwartz, der inzwischen hoher Manager bei Salesforce, dem Cloud-Anbieter ist, der hat damals als Futurologe diese Szenarien mitentwickelt, maßgeblich. Der hat letztes Jahr ein Interview gegeben, wo er genau das, was ich eben zitiert habe, nicht mehr als Prognose, sondern schon auch als Prognose, aber ganz klar positiv konnotiert, verbreitet hat, dass alles autoritär wird, dass die Bürger das gut finden und auch vernünftigerweise gut finden, weil 99,9% aller Fälle ist es für 99% der Bürger bequem oder gut, wenn alle sehr intensiv überwacht und kontrolliert werden. Also inzwischen lässt das Versteckspielen auch nach.
Also diese etwas dystopischen Ausdenkungen, die wir da finden in diesen Texten, glauben Sie, die haben die Politiker dann überrascht und beeindruckt und diese Stiftungsleute haben die Politiker vor sich hergetrieben? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass die nach einem Spruch getrennt marschieren, vereint schlagen, dann alle zusammen zum selben Ziel gekommen sind?
Ja, also die Politiker, die waren da nicht sehr involviert. Ich springe mal auf 2017. Bis dahin wurde das zwar auch vorangetrieben mit diesen biometrischen Ausweisen, aber vor allem in Entwicklungsländern, also in Indien ganz massiv. Da wurde so eine Megadatenbank für alle Bürger geschaffen mit viel Unterstützung von der Gates-Stiftung und von Washington. Aber was die Industrieländer angeht oder die ganze Welt, dann wurde zum Beispiel 2017 von all den genannten Verdächtigen die Initiative ID 2020 gegründet, die das Ziel hat, bis 2030 jedem Weltbürger so einen biometrisch-digitalen Ausweis zu verschaffen. Das kommt dann daher als öffentlich-private Partnerschaft, aber im Führerhäuschen sind halt die Privaten, die das Weltwirtschaftsforum, Rockefeller Stiftung, Gates Stiftung, Microsoft, die treiben das im Prinzip voran. Und die Politiker werden halt nach Bedarf dazugeholt, ne, und da irgendwie integriert. 2018 hat das Weltwirtschaftsforum, das ist die Lobby der größten internationalen Konzerne, einen Leitfaden rausgebracht, jetzt tatsächlich für die Regierungen, wie man die Infrastruktur für so einen digitalen Ausweis, in dem alle Informationen über die Bürger zusammenkommen. Also es ist nicht nur, wie man heißt und wann man geboren ist, sondern die Idee ist, da schon alles Verfügbare unter dieser eindeutigen, von der ganzen Welt maschinenlesbaren Nummer zusammenzusammeln. Also ein Leitfaden an die Regierungen. Und das war dann, als die Pandemie startete, im Prinzip alles schon vorhanden und konnte dann im Prinzip über die Weltgesundheitsorganisation und die verschiedenen sonstigen Organisationen praktisch schlüsselfertig übergeben werden und sagen, so geht das.
Aber eigentlich hätten wir doch gar keine Pandemie gebraucht. Wenn wir auf dem Weg zu diesem biometrischen Ausweis sind, dann stellen wir fest, das gab es und gibt es in ganz vielen Ländern bereits schon, in Deutschland vielleicht noch am wenigsten entwickelt. Ich weiß zum Beispiel, dass in Italien man keine Rechnung bezahlen kann, ohne den Codice Fiscale zu haben und anzugeben. Das ist eine eindeutige Nummer, die man irgendwo mal kriegt und dann ist man identifizierbar für quasi jedes Computersystem, für jede Verwaltung und vor allem eben auch für die Steuer. Also solche Tendenzen, die gibt es ja und teilweise machen die Leute freudig mit. Wir wissen ja auch, dass jeder seine Daten gerne an Facebook und andere Datenkraken spendet. Und teilweise werden sie von der Regierung dazu genötigt zur Verwaltungsvereinfachung. Da geht es ja noch gar nicht um Viren und um Pandemie, sondern ja, selbst wenn es um Patientendaten geht, die Patientennummer, ja, die ja auch manchmal gefordert wird, ist ja noch per se vielleicht nichts Schlechtes. Oder würden Sie da jetzt schon sagen, nein, das ist bereits ein Freiheitsverlust, der bekämpft werden muss?
Also die Patientennummer war übrigens auch eine weitere Rockefeller-Broschüre. Gleich am Anfang der Pandemie, März 2020, waren die mit einer Hochglanzbroschüre dabei, was jetzt passieren muss. Und eine der großen Forderungen war eine global einheitliche Patientenidentifikationsnummer. Also da wurde erst einmal jeder zum Patienten erklärt. Und dann wurde genau eigentlich das Ziel von ID 2020, also dieses eine Nummer für jeden nach einheitlichem System, das muss nicht eine Datenbank sein, aber Datenbanken, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren und von daher leicht zusammenzufügen sind. Dieses Ziel wurde dann praktisch über die Patientenidentifikationsnummer, wo auch alle möglichen anderen Informationen drunter gespeichert werden können sollen. Über die wurde das dann praktisch zum Ziel erklärt nochmal und das wird seither über den digitalen Impfpass verfolgt. Da lässt sich ja nachher alles damit verbinden, wenn das mal eingeführt ist, die Infrastruktur, vor allem im Transportwesen bei Flügen und Bahnfahrten und sowas, dann bleibt das ja auch und dann brauchen nur, also normalerweise läuft so, dass die USA dann irgendwas verlangen, dass irgendeine Information damit drin sein muss. Das macht man dann praktischerweise an den digitalen Impfpass. Und wenn die USA das verlangen und die Europäer mitmachen, dann ist das die internationale Norm und ab dann ist das so. Und dann braucht man irgendwann auch keine Pandemie mehr oder sowas. Dann ist das einfach das neue Reisedokument und darin sind alle Informationen vorhanden. Da gibt es dann auch entsprechende Vorstellungen schon vom Weltwirtschaftsforum entwickelt unter dem Stichwort Known Traveler, also der bekannte Reisende, wie man das nutzt, nämlich so, dass man seine Reisepläne vorher angibt, wenn man die Grenze überschreiten will. Und auch sein Passfoto und dann kann man da mit Gesichtserkennung direkt erkannt werden. Und wenn man seine Informationen freigegeben hat vorher, natürlich freiwillig, dann kommt man schnell über die Grenze. Wenn nicht, dann dauert es halt länger, bis man kontrolliert wird. Ne? Und genau. Wenn das dann irgendwann genug machen, dann müssen es alle machen. Und auf diese Weise hat man dann letztlich eine Bürgernummer nach dem gleichen System für die ganze Welt, wo alle Informationen versammelt sind.
Wobei dieses System ja ursprünglich von der Terrorismusabwehr herkam, also gerade bei Known Traveler weiß ich's und muss gestehen, es ist natürlich sehr praktisch, wenn man in Amerika ankommt und während ganze Flugzeugladungen mitunter stundenlang in diesen riesigen Warteschlangen stehen, dann kommt man, wenn man sich eben vorher entsprechend einmal registrieren hat lassen als Known Traveler, in 60 Sekunden ins Land.
Ja, das ist der Trick. Ja. Und irgendwann machen das alle und dann wird es die Norm. Das ist so, verfährt man ja auch, weil sie auch sagten, das es eigentlich nicht nötig, die Pandemie. Es gibt schon in vielen Ländern starke rechtliche Hürden dagegen. Von daher ist es da sehr nützlich, wenn man das über so eine Patientennummer machen kann. Also bei uns hat das Verfassungsgericht immer gesagt, so eine Datenbank darf es nicht geben. Eine staatliche, wo alles versammelt ist, was man über die Bürger weiß. In Frankreich genauso, in England auch. Und da kommt man nicht so leicht rum. Jetzt haben sie ja, die Bundesregierung hat ja im Januar gegen alle Versprechen die Steuernummer zur Bürgernummer erklärt für alles. Und das wird genau nach diesem Scheinfreiwilligkeitsprinzip von Known Traveler, was das Weltwirtschaftsforum da entwickelt hat, zusammen mit der US-Regierung, wird versucht, da am Verfassungsgericht vorbeizukommen, dass man sagt, die Bürger müssen zustimmen, bevor die Behörden mit dieser Nummer Informationen austauschen dürfen. Aber das ist natürlich was, was nicht lange hält, weil wenn jetzt das Finanzamt fragt, dürfen wir bei den anderen Behörden fragen und ich annehmen muss, wenn ich jetzt Nein sage, dann habe ich eine Steuerprüfung am Hals, weil ich ja wohl was zu verbergen habe, dann sage ich natürlich ja, wenn sich das rumspricht. Ne? Also das ist nur Scheinfreiwilligkeit, die mal eingeführt wird, um irgendwie am Verfassungsgericht vorbeizukommen.
Also das ist genau der Punkt, nach dem ich fragen wollte. Wo würden Sie sagen, beginnt das eine Gefahr für die Freiheit, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, zu werden? Und bis zu welchem Grad halten Sie es noch für akzeptabel? Also gerade dieses Beispiel mit dem Known Traveler. Ich möchte ja nicht in einen Topf geworfen werden mit Terroristen. Und ich anerkenne ja das prinzipielle Interesse eines Landes, zu wissen, wer da reinkommt. Und würde deswegen, wenn ich zum Beispiel in die USA fliege, eigentlich sagen, ja gut, dann sollen die mal den Background-Check ruhig machen und gerne auch, bevor ich ins Flugzeug steige. Und dann geht's eben schneller und ich muss mich nicht später noch dafür rechtfertigen, dass ich vielleicht mit terroristischen Absichten komme.
Also die USA treiben das jetzt schon entschieden zu weit. Man hört ja die Berichte von Leuten, auch Anwälte, denen gesagt wird, sie sollen ihr Passwort geben, wenn sie mit dem Laptop oder mit dem Smartphone einreisen. Und wenn sie sagen, ja, wie ist es mit dem Anwaltsgeheimnis und darf ich auch noch irgendwelche Geheimnisse vor ihnen haben? Ne, da ist die Antwort, wenn wir was sehen, was nach Anwaltsgeheimnis riecht, dann gucken wir da nicht hin. Ne? Also ich übertreibe jetzt nicht, in die Richtung geht's. Oder es werden, das kommt natürlich aus anderer Ecke, da wurde anderweitig geforscht, ne? Aber dass Leute dann wieder in Flieger gesetzt werden und zurückfliegen, wahrscheinlich, weil sie irgendwann mal in den 60er Jahren gegen Pershings demonstriert haben oder sowas, ne? Das zeigt schon, wie weitgehend da der Wunsch ist, alles zu wissen und es auch zu nutzen. Die Liebe zu Sanktionen der US-Regierung, die ist ja ziemlich ausgeprägt, ne? Da ihre Sanktionsmacht zu nutzen. Von daher würde ich sagen, die Unschuldsvermutung sollte schon gelten. Und der Anteil der Terroristen ist ja nun sehr, sehr klein. Und dass man die damit erwischt, ist ja doch eher fraglich. Aber letztlich ist das ja ein Totschlagsargument, ne? Mit dem die Totalüberwacher dann immer hausieren gehen, dass man sagt, dann seid ihr doch sicherer. Ne? Aber die Sicherheit erkauft, das stimmt natürlich, man kann gegen Kriminalität besser vorgehen unter Totalüberwachungsbedingungen. Aber das geht halt auch mit totaler Macht derer einher, die dieses System kontrollieren. Und diese Gefahr wird irgendwann natürlich viel größer als die Kriminalitätsgefahr. Und da würde ich sagen, da sind wir schon sehr nah dran. Beziehungsweise wir sind schon so weit, dass alles in der Richtung, finde ich, zu viel wird, weil die Gefahr der totalen Kontrolle einfach zu groß wird.
Sicherheit ist das eine Argument und das andere ja meistens Komfort, dass wir einfach dadurch, dass unsere Daten uns quasi wie eine Wolke umgeben und schon von anderen empfangen werden können, wir das richtige Zimmer zugewiesen bekommen, unsere Vorlieben Berücksichtigung finden und alle möglichen anderen kleinen Dinge des Komforts, die man vielleicht gar nicht so merkt, aber die auch eben mit den vorauseilenden Daten zu tun haben. Nochmal zu den Stiftungen, mit denen Sie sich da so in intensiv beschäftigt haben. Wer sind die Stiftungen? Ein paar Namen sind ja gefallen. Sie sagten Rockefeller, Sie sagten Bill Gates Stiftung. Wie arbeiten die zusammen und glauben Sie, dass die mit einem klar vorgegebenen Ziel da eine Agenda verfolgen?
Also wie die Stiftungen unter sich zusammenarbeiten, kann ich jetzt nicht übergreifend sagen. Ich kann nur sagen, man kommt immer wieder zu den gleichen Stiftungen und Unternehmen und Institutionen, die in unterschiedlichen Kombinationen zusammenarbeiten. Also was diese Agenda angeht, kann man sagen, da ziehen sie an einem Strang und arbeiten auf vielfältige Weise zusammen. Das ist sehr, sehr deutlich. Und das sind alles erklärte Ziele. Also ich habe da jetzt auch ein Buch drüber geschrieben, heißt Endspiel des Kapitalismus, wo ich das einfach aufschreibe, was die erklärten Ziele sind. Also dieses Ziel von ID 2020, so eine Megadatenbank zu schaffen von allen Weltbürgern, die automatisch, also maschinenauslesbar ist, das ist erklärtes Ziel. Und vieles andere, wovon ich da jetzt geredet habe, also da braucht man nicht lange suchen. Es ist nur die Frage, warum diese Ziele verfolgt werden, die ich doch als sehr autoritätslastig betrachten würde und sehr Richtung totale Kontrolle für die Regierenden. Ne? Ich habe es ja zitiert, ne? Das wird durchaus positiv konnotiert und auch vorangetrieben. Aus meiner Sicht eben Einflusssicherung für die Eliten. Das ist ja letztlich Wall Street und Silicon Valley, Rockefeller Foundation und Gates Foundation. Weltwirtschaftsforum sind alle der größten Konzerne gemeinsam. Ne? Also insofern, die Wirtschaftselite will ihren Einfluss sichern und ausbauen zu Lasten der nicht ganz so großen Unternehmen eben und der Branchen, die da den kürzeren ziehen. Man muss ja sehen, wie das jetzt in der Pandemie gelaufen ist. Wir haben tiefste Rezession und die größten Firmen eigentlich in jedem Land und global und mit ihnen die Aktienmärkte boomen total, ne? Und das geht ja nicht dadurch, dass die Wirtschaftsleistung so gestiegen ist, sondern das geht über Großfrist klein, dass die ganzen kleinen und mittleren entweder schon weggestorben sind oder absehbar wegsterben oder Marktanteile verlieren und den Marktanteil gewinnen die Großen, die politische Protektion haben und die besser damit durchkommen. Die nehmen den Marktanteil ab. Das alles, was jetzt digitalisiert wird und digital läuft, das lief ja vorher anders. Das sind alles Marktanteile, die die Digitalfirmen auf sich vereinen. Und deswegen gehen ihre Aktienkurse durch die Decke. Also das funktioniert durchaus auf diese Weise, dass sie eben ihre Macht ausbaut. Und das hat aus meiner Sicht eben damit zu tun, dass unser Finanzsystem sehr, sehr wackelig dasteht im Moment, weil ja extrem viel Geld reingepumpt wird. Die hohen Aktienkurse und überhaupt die hohen Kurse der Vermögenswerte, die basieren auf der Annahme, dass die Zinsen die nächsten 30 Jahre bei Null bleiben. 30-jährige Bundesanleihen rentieren ja schon wieder unter Null. Das gab es noch nie. Also das ist eine Finanzblase, wie es sie noch nie gab und aus der man aus meiner Sicht auch nicht mehr rauskommt. Von daher, und das wissen die Wirtschaftseliten und deswegen ziehen sie die Zügel an, damit sie entweder den Crash auf eine Weise verhindern können, dass sie irgendeinen Systemwechsel hinkriegen, oder dass, wenn es einen Crash gibt, eben keine Revolution gibt, in der sie weggefegt werden, sondern die Regierungen und sie das irgendwie noch unter Kontrolle halten können. So ist meine Interpretation.
Jetzt sind wir doch schon, Herr Herring, bei Ihrem Spezialgebiet der Wirtschaft und den Finanzen gelandet. Ich würde sagen, wenn Ihr Buch erscheint, das wird ja erst im Oktober sein, sprechen wir nochmal über das Endspiel des Kapitalismus und über Systemwechsel und Crash-Befürchtungen oder Wahrscheinlichkeiten. Nochmal kurz zurück. Sie sagten vorhin mehrfach das Wort die Regierenden. Unter normalen Umständen hätten wir ja neben einer Regierung auch eine Opposition. Und wie stehen denn in Deutschland jetzt die politischen Parteien zu dieser ganzen Geschichte? Also Natürlich, Corona eint mal wieder alle und alle sind natürlich dafür, dass man alles tut, um die Menschen vor diesem fürchterlichen Virus zu schützen. Aber normalerweise gibt es ja gerade beim Datenschutz doch eine klassische Verteilung. Also die SPD ist ja meistens eher für Datenschutz gewesen zumindest. Muckt irgendjemand auf gegen diese ganzen Global-Datenpläne, die Sie da beschrieben haben?
Tja, tendenziell nicht, ne? Es ist ja spektakulär. Am Beispiel, als Bill Gates am Anfang der Pandemie, Ende März 2020, in einem Interview sagte, das Reisen wird erst wieder gehen, wenn wir einen digitalen Impfpass haben, sodass jeder nachweisen kann, dass er nicht krank ist. Vorher wird nichts gehen. Da waren Impfstoffe noch weit weg, wie gesagt. Und er hat schon gesagt, ohne den geht gar nichts mehr, ohne den digitalen Impfpass. Das war damals wohl noch so ein Aufreger. Dieser Satz wurde nach ein paar Tagen rausgeschnitten, chirurgisch rausgeschnitten aus dem Video von dem Interview. Andere hatten das schon hochgeladen, sodass man es noch sehen konnte.
Ein Jahr später. Wo war das Interview? Wer hat das gemacht ursprünglich?
Das war ein TED-Talk. Ich habe auf meinem Blog drüber geschrieben. Ein Jahr später ist das ganz normal, ne? Und da regt sich heute außer ungeimpften Leuten wie mir, die kaum noch einen Schritt gehen können, irgendwie keiner mehr drüber auf, dass das jetzt so ist. Aber wie gesagt, vor nur einem Jahr hat man sich bemüßigt gefühlt, den Satz daraus zu streichen, weil er damals noch so ein bisschen skandalträchtig war. Und als das mit dem digitalen Impfpass losging als Spahn, da hat die SPD Widerstand markiert, woraufhin Spahn das gleich temporär zurückzog. Nachdem es jetzt kommt, hat man kein Wort von der SPD gehört. Also da wird extrem viel Show gemacht und die, die nicht im Showbusiness unterwegs sind von den Politikern, die werden irgendwie klein gehalten, habe ich den Eindruck, dass sie sich nicht mehr trauen, noch was zu sagen. Aber diese Umfallereien, die sind schon spektakulär, finde ich. Also da fehlt es wohl auch an Zivilcourage, was das angeht. Also es traut sich eigentlich kaum noch jemand, Opposition zu machen, habe ich den Eindruck. Auch bei Dingen, die früher eigentlich ganz normal gewesen wäre, dass man sich um Datenschutz kümmert, das ist heute schon zu radikal in Pandemiezeiten, so wie es die Rockefeller Stiftung 2010 schon vorempfunden hat.
Jetzt träumen ja viele und werden auch Träumen gemacht von einer Rückkehr zur Normalität. Und Normalität heißt ein Leben, wie wir es bis vor kurzem, bis vor anderthalb Jahren geführt haben, dass wir ohne irgendein Dokument, irgendein Pass, irgendein Code ins Restaurant gehen können oder auch die Landesgrenzen überschreiten und so weiter. Man könnte ja jetzt vermuten, dass die Pandemie, so wird es ja uns auch verheißen, irgendwann zu Ende ist. Entweder durch Impfung, was manche glauben, oder durch Immunität oder auch einfach, weil diese wie jede andere bisherige Grippewelle verebbt eines Tages. Diese ganzen Strukturen, die jetzt geschaffen wurden und über die wir jetzt geredet haben, die sind ja dann eigentlich hinfällig. Glauben Sie, dass das auch irgendwann mal zurückgenommen wird?
Also wenn von meiner Analyse irgendwas stimmt, wenn sie der Richtung nach stimmt, dann wird ohne einen größeren öffentlichen und politischen Aufschrei da wenig zurückgenommen. Da wird vielleicht in der Umsetzung was zurückgenommen, teilweise, aber die Strukturen sind da und bleiben. Und ich nehme an, was das Reisen angeht, wird da auch nicht viel zurückgenommen, weil diese Absichten sind ja da. Es ist erkennbar, dass die Pandemie massiv genutzt wird, das voranzutreiben. Diese ganzen Unterscheidungen zwischen Geimpften und Ungeimpften, dass die Geimpften gar nicht mehr und die Ungeimpften auf Schritt und Tritt kontrolliert und getestet werden. Das ist ja, und der Druck auf die Ungeimpften, wo es gar keine freie Entscheidung mehr geben soll, das ist ja alles nicht besonders gut zu begründen mehr, aber es zahlt eben alles auf das ein, alles auf Ziele, die vor der Pandemie schon da waren. Von daher sehe ich überhaupt keine Hoffnung, dass diejenigen, die das vorantreiben, und die eben sehr mächtig sind, dass die das nachher wieder wegnehmen wollen. Wie gesagt, es geht vor allem darum, diese Infrastruktur zu schaffen, dass die mal da ist und die kann dann immer genutzt werden und sie wird auch genutzt. Und beim Reisen wird es da auch kaum nachlassen, also zumindest bei Flugreisen. Diese dauernden Kontrollen, die gehen ja eigentlich nur noch mit dem digitalen Impfpass, sodass, wenn jeder den haben muss fast und von den Privaten, die es verlangen können, jeder den verlangt, weil es sonst zu unpraktisch ist, dann hat den irgendwann jeder und dann kann man auch problemlos beim Reisen verlangen, dass man sein Smartphone, so man eins hat, ich habe keins, dass man sein Smartphone da irgendwo kurz vorhält, das ist kein großer Aufwand mehr und das wird bleiben, da bin ich ziemlich sicher, wenn es keinen Widerstand gibt.
Ich habe es ja am Anfang gesagt, auch dieses Gespräch wird vielleicht nicht unbedingt zur Hoffnung beitragen. Norbert Häring jedenfalls hat keine Hoffnung, dass das irgendwann mal wieder besser wird, außer es passiert noch was ganz Gewaltiges. Das war In Dubio, der Podcast ohne Peaks an diesem Donnerstag, den 5. August. Und Norbert Häring, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke, dass ich mitreden durfte.